Der gestrige Abend war ja vielleicht für manche nicht so gut, vor allen Dingen für die Regierung. Herr Barnier wurde von der Opposition gestürzt. Damit ist wohl irgendwie Macrons zweites Experiment wohl auch schief gegangen nach der vorgezogenen Neuwahl. Nun die Regierung Barnier. Kannst du noch mal kurz resümieren, worum es da geht? Ich meine, die meisten wissen so in etwa, um was es geht, aber vielleicht so in aller Kürze.
Also Emmanuel Macron hatte am 5. September Michel Barnier, einen Konservativen, für den Posten des Premierministers eingesetzt. Die Regierung ungefähr 14 Tage später, am 21. September, ohne klare parlamentarische Mehrheit, mit einem Tolerierungsmodell, das auf der parlamentarischen Unterstützung durch den rechtsextremen RN oder Rassemblement National beruhte. Also auf der faktischen Zustimmung durch den RN, ohne dass dieser an der Regierung beteiligt gewesen wäre. Diese Zustimmung hat der RN nun entzogen, aus Profilierungsgründen. Ich denke, es gibt einen doppelten Hintergrund. Der eine ist, die eigene Wählerschaft des RN hat auch von einigen sozialen Missetaten genug, weil sie auch davon betroffen ist. Und der Druck auf die Parteispitze wuchs. Also in den Umfragen haben natürlich immer einen relativen Wert, aber man sollte sie trotzdem berücksichtigen, kann dann auch im Einzelnen manchmal gucken, was in Umfragen vielleicht manipuliert ist unter Umständen. Aber also die Umfragen, die in dem Fall meines Erachtens schon einen gewissen Indikatorwert aufweisen, war ein Drittel der rechtsextremen Wählerschaft vor 2 Monaten für ein Misstrauen gegen die Regierung, also für einen Entzug der parlamentarischen Unterstützung. Diese Woche waren es aber 2/3, 67%. Das hat sich natürlich verschoben durch die Haushaltsdebatte und durch das, was, darauf werden wir gleich zurückkommen, in den Haushaltsentwürfen, also im Staatshaushalt, Staatsbudget und vor allem im Sozialhaushaltsgesetzentwurf drinnen steht. Der zweite Grund ist einer, der die Partei selber betrifft. Marine Le Pen hat ja ein Damoklesschwert über sich hängen. Es fand 2 Monate lang im September, Oktober, November der Prozess im Pariser Justizpalast statt gegen nicht nur Marine Le Pen, sondern 150 Parteifunktionäre und Funktionärinnen wegen des Hinterzugs der Unterschlagung von ca. 5-6 Millionen Euro im Europäischen Parlament. Geld, das vorgeblich für Fraktionsaufgaben und Fraktionsmitarbeiter, Mitarbeiterinnen aufgewandt wurde, aber de facto direkt an die Parteizentrale in Nanterre floss, für Leute, die nichts mit dem Europäischen Parlament in ihrer Tätigkeit zu tun hatten und ausschließlich Parteiarbeit vor Ort betrieben. Also schlauerweise hatten sie dann auch nur eine Arbeitszeiterfassung, eine genaue betrieben, durch also elektronische Stechkarten, sodass man genau nachvollziehen konnte, wann die Jungs und Mädels am Parteisitz arbeiteten. Dankenswerterweise gab es auch noch ein paar E-Mails, in denen zum Beispiel einer, der jetzt Parlamentsabgeordnete des RN ist, nachfragt nach, also in einer Zeit, als er Fraktionsmitarbeiter im Europäischen Parlament war, in dieser E-Mail, in der er nachfragt, ja, es ist jetzt 4-5 Monate her, dass ich da angestellt bin bei dieser Abgeordneten, kann ich die denn nicht mal treffen? Also der hat die noch nicht mal gesehen. Dieser Prozess führte zu einer Strafforderung für Marine Le Pen von 5 Jahren Haft, davon 3 auf Bewährung und 2 mit elektronischer Fußfessel und aber vor allem der Drohung des Entzugs des passiven Wahlrechts. Und zwar forderte die Staatsanwaltschaft in ihrer Strafordnung vom 13. November den sofortigen Vollzug. Der ist im Strafrecht nicht die Regel, also im Strafrecht kann man erst in Berufung und dann in Revision gehen und wenn das Urteil rechtskräftig ist, dann tritt man die Strafe an. Es kann aber beispielsweise bei besonderer Gefährlichkeit der sofortige Strafantritt angeordnet werden. Es kann ja auch Untersuchungshaft schon vor der Strafzumessung angeordnet werden, wenn jemand als gefährlich gilt. In dem Fall hat die Staatsanwaltschaft den sofortigen Strafantritt gefordert. Das Urteil kommt am 31. März 2025. Das heißt, entweder wenn der sofortige Strafvollzug passiert, angeordnet wird, oder aber wenn Berufung möglich ist mit aufschiebender Wirkung, dann aber das Berufungsurteil vor 2027 bekannt wird und dann der Strafvollzug in Kraft tritt, dann kann Marine Le Pen unter Umständen nicht auf dem Wahlzettel stehen, also nicht wählbar sein. Es würde dann Jordan Bardella sicherlich für die Partei antreten, was aber auch spaltende Wirkung auf die Partei hätte, weil die beiden dann wirklich in Rivalität zueinander stehen würden.
Und 2027 ist die Präsidentinnenwahl, ne?
Nach der reguläre Termin wäre im April 2027. Nun treiben aber arbeiten mehrere Kräfte darauf hin, dass so weit getrieben sein dass es so weit getrieben werden soll, dass eine vorzeitige Wahl stattfinden soll. Dazu gehört der RN, das hat einfach mit dem Kalender, mit der Agenda seiner früheren Chefin, jetzigen Fraktionschefin, Marine Le Pen zu tun. Kalküle gibt es auch auf der Linken. Also es gibt inhaltliche Gründe, wie mit der Agenda der einzelnen Führungsfiguren zusammenhängende Gründe, die jetzt zu dieser Konjunktur, zu diesem Zusammenspiel der Misstrauensvoten von links und von rechts führten. Die inhaltlichen Gründe bei der Linken liegen natürlich in der Ablehnung des Sparhaushalts. Also ganz kurz, der Sparhaushalt soll 60 Milliarden Euro im kommenden Jahr 2025 hereinholen, ungefähr hälftig durch Einsparungen und durch Einnahmenerhöhungen, also durch Steuererhöhungen. Die Linke würde die Steuererhöhungen wohl durchwinken, also zum Teil hat die Linke sie auch reingeschrieben, die parlamentarische Linke, aber bei den Ausgabensenkungen sind natürlich soziale Hämmer dabei, zum Beispiel die Senkung der Zuzahlung oder nicht der Zuzahlung, sondern der Rückerstattung von Medikamentenausgaben durch die gesetzliche Krankenversicherung von 70% auf 60%. Den Rest übernehmen entweder die Patienten, Patientinnen selbst oder private Zusatzversicherungen, die man bezahlen muss. Etwa die Aufhebung des Inflationsausgleichs für Renten. Das heißt, dass die Renten einfach durch die Inflation absinken. Da sind soziale Hämmer drin. Die Linke, die heterogene Linke, stimmt natürlich aus diesen Gründen gegen den Staatshaushalt. Gleichzeitig gibt es auch bei der Linken Leute, die ihre Agenda haben. Jean-Luc Mélenchon zum Beispiel möchte unbedingt, dass eine vorgezogene Präsidentschaftswahl stattfindet und eben keine im Jahr 2027. Aus dem einfachen Grund, wenn es dazu kommt, was viele Linkskräfte anstreben, dass es die gemeinsame Ausarbeitung eines Programms und einer Kandidatur gibt, dann wird der Kandidat auf gar keinen Fall Mélenchon heißen. Aus verschiedenen Gründen, guten und schlechten, polarisiert er in extremer Weise und stößt aus guten und schlechten Gründen auf starke Ablehnung. Hat unter anderem auch was mit seinen Führungsmethoden zu tun, auch mit seinen Positionen bei manchen Themen. Gaza und Hamas zum Beispiel, aber das ist ein weites Feld und es gibt berechtigte und unberechtigte Anwürfe, Vorwürfe, Kritik, aber auch viel berechtigte Kritik. Wenn Jean-Luc Mélenchon aber auf eine vorgezogene Präsidentschaft bauen könnte, dann könnte er natürlich diese Pläne hintertreiben, weil dann würde er sagen, meine Kandidatur liegt auf dem Tisch und wir haben ja gar keine Zeit, wenn die Wahl schnell stattfindet, uns zu einigen.
Ist da die Rechnung nicht ohne Macron gemacht? Also er hat es doch in der Hand, oder?
Er hat es in der Hand, ob er zurücktritt. Aber es gibt nun, sagen wir mal, das Kalkül auf verschiedenen Seiten. Aus guten inhaltlichen Gründen, wie aus Gründen, die mit der Agenda von politischen Protagonisten und Protagonistinnen zu tun haben. Also es gibt das Bestreben auf verschiedenen Seiten, die innenpolitische Krise so weit zu treiben, dass der Macron keine Karte mehr ausspielen kann, dass er dann zum Rücktritt getrieben wird. Er ist nun natürlich nicht jemand, der da leicht beigibt, weil Macron ist ein hemmungsloser Narzisst, das heißt jemand, der ein gewisses Bild von seiner Persönlichkeit hat, das heißt, der nicht so leicht Druck nachgibt, sondern ganz im Gegenteil, der bei Druckausübung erst richtig wild wird. Aber das ist jedenfalls, was manche anstreben, sozusagen die innenpolitische Krise weiterzutreiben. Da gibt es den positiven Aspekt, den gibt es auch in Teilen der Linken, auch bei Mélenchon-Lage, wo es durchaus Leute ernst meinen, die sagen, man muss aus dieser Präsidialrepublik, diesem semi-autoritären Regime der 5. Republik seit 1958 aussteigen und eben beweisen, in welche politische Enge das führt und dann zu einer parlamentarischen Republik, in der das Parlament dominiert, übergehen. Also diesen Wunsch gibt's und damit auch verbunden ist der Wunsch, jetzt eine innenpolitische Krise auszulösen. Das Zweite ist ganz konkret natürlich der Inhalt dieser Sparhaushalte und das Dritte ist die jeweilige Agenda, die sowohl Mélenchon links als auch und andere als auch Marine Le Pen rechts verfolgen, was mit ihren eigenen persönlich-politischen Ambitionen zu tun hat. Das alles floss zusammen. Ich denke, inhaltlich war es natürlich richtig, diesen Haushalt abzulehnen, weil damit der Axt gespart wird, natürlich vor allem auch bei sozialen Themen. Im Bildungswesen sollen 4.000 Lehrer und Lehrerinnenstellen wegfallen. Geht natürlich gar nicht. Und das ist ja auch ein Ergebnis der Ausgabenpolitik, die unter Macron 7 Jahre lang zuvor betrieben wurde, weil unter Macron das Staatsdefizit um 900 Milliarden gestiegen ist oder die Staatsverschuldung um 900 Milliarden gestiegen ist, mehr als in anderen vergleichbaren wirtschaftlich starken Ländern, mehr als in anderen ehemals industrialisierten Ländern. Das hat natürlich zum Teil mit der Covid-Krise zu tun. In Frankreich wurde ja die Produktion runtergefahren, stärker als in Deutschland und es wurde Kurzarbeitergeld ausbezahlt. Ungefähr 300 Milliarden von den 900 gehen auf die Kappe der Covid-Krise. Es bleiben aber 600 Milliarden. Es gibt nur eine Studie von Wirtschaftswissenschaftlern und Wissenschaftlern, die sagen, 53% der Gesamtsumme, also über 450 Milliarden, kommt allein aus den Steuergeschenken von Macron, der ja auf das Trickle-Down, wie man auf Englisch sagt, oder Ruissellement, wie man auf Französisch sagt, setzte, also auf eine Strategie, wenn man es so nennen darf, die sagt, die ganz oben sollen immer mehr sich bereichern und dann wird schon was durch ihren Konsum derer da oben nach unten abfließen. Nach unten durchsickern. Das funktioniert aber bekanntlich nur beim Regen, aber nicht so wirklich bei der Einkunftsverteilung, die dadurch eben nicht gerechter wird. Aber das ist natürlich eine Ideologie, ein Konzept, der zum Vorwand dient, um die oberen Kreise immer stärker zu bereichern. Macron setzt vollkommen darauf, auf Abgaben und Steuernachlässe für besser verdienende Personen wie für Unternehmen. Und eine im Oktober vorgelegte Studie von Wirtschaftswissenschaftler, Wissenschaftlerin, eine unter mehreren, besagt eben, dass über die Hälfte der Schulden, des Schuldenbergs, der sich in dem Zeitraum auftürmte oder der zunahm, nur darauf zurückzuführen ist. Jetzt kommt sozusagen der Backlash und es wird gesagt, jetzt muss gespart werden, jetzt geht es ans Eingemachte. Aber da geht es natürlich an Soziales, Gesundheit, Bildung. Und dass man da dagegen stimmt, ist ja richtig. Nun hat die Regierung den inzwischen über die Landesgrenzen, auch in Deutschland hinaus, berühmt gewordenen Verfassungsartikel 49-3 bemüht. Dieser erlaubt es ja, ein blockiertes Abstimmungsverfahren durchzuführen. Das heißt, die Regierung legt einen Text vor, die stellt die Vertrauensfrage dazu. Wenn hier nicht das Misstrauen ausgesprochen wird, gilt der Text in der Fassung, in der die Regierung ihn vorlegt, als angenommen, als durchgewunken, ohne Aussprache, ohne Debatte, ohne Änderungsmöglichkeit. Die Regierung hatte also einen Haushaltsentwurf, der im Parlament von verschiedenen in den Ausschüssen von verschiedenen Händen geschrieben wurde, zum Teil von linken Händen, weil es auch Steuererhöhungen auch für Kapitalkreise in diesem Haushaltsentwurf gab, und von rechten Händen geschrieben. Die Regierung hat ihn umgeschrieben, hat also viele linke Einfügungen einfach wieder rausgestrichen, hat den Entwurf zur blockierten Abstimmung vorgelegt, hat die Vertrauensfrage gestellt, dass man da jetzt eher nicht das Vertrauen ausspricht und die Sache durchwinkt, ist inhaltlich richtig. Nur wie gesagt, da kommen jetzt diese verschiedenen Kalküle auch zusammen. Die Regierung hat sich sicherlich auch gegenüber der extremen Rechten, also die jetzt ausscheidende Regierung, die wahrscheinlich heute noch oder bis morgen ersetzt wird, hat sich wahrscheinlich auch kalkuliert in ihrem Verhältnis zur extremen Rechten. Es war ja die erste Regierung in der Fünften Republik, die erste Nachkriegsregierung überhaupt, die sich dezidiert auf die extreme Rechte stützte. Nicht, dass die mitregiert hätte, aber wie erwähnt, durch ein Tolerierungsmodell. Die Regierung glaubte, dass sie den RN, den Rassemblement National, da eingebunden hat. Nun ging der RN da ein bisschen raus aus den erwähnten Gründen. Die eigene Wählerschaft macht Druck auf ihn. Die eigene Wählerschaft ist ja auch zum Teil eher eine, die sich aus den sozialen Unterklassen rekrutiert. Die Agenda-Probleme von Marine Le Pen und die Justizprobleme kommen hinzu, was dafür sorgt, dass der RN sich wieder stärker als Antisystempartei profilieren möchte, um so wie Trump zu sagen, wenn ich verurteilt werde, dann nur, weil das System mich verfolgt und so weiter. Das heißt, der RN hat da einen Positionswechsel vollzogen. Die Regierung hat aber bis zuletzt den RN in einem Diskussionsprozess um den umstrittenen Haushalt aufgewertet, weil die Regierungsspitze, also Premierminister Barnier, machte ein paar Zugeständnisse. Zum Beispiel in letzter Minute am Montag dieser Woche, an dem Tag, an dem die Regierung die Vertrauensfrage stellte, hat sie einen der Einschnitte, die geplant waren, zurückgezogen. Die Senkung der Zuzahlung der gesetzlichen Krankenkasse auf Medikamente, die sollte ja, wie erwähnt, von 70% auf 60% abgesenkt werden. Am Montag sagte Barnier, das nehme ich vom Tisch. Und er sagte aber ausdrücklich, das nehme ich deswegen vom Tisch, weil ich mit Marine Le Pen telefoniert habe und weil sie das von mir forderte. Dabei hatte natürlich nicht allein Marine Le Pen das gefordert, sondern Gewerkschaften sagten das, Sozialverbände sagten das, Linksparteien sagten das. Das heißt, durch diese gezielte Aufwertung, indem man so tat, als sei der RN der Chefunterhändler, mit dem man die sozialen Fragen bespricht und klar macht. Das hat den RN nochmal aufgewertet in dieser Position. Also tatsächlich hat der RN sich dann aber dafür entschieden, der Regierung das Misstrauen auszusprechen, auch wenn ihm bis zuletzt schöne Augen gemacht wurden, dass es nicht tut, aus ihm eigenen Gründen. Tat er endet, wie erwähnt. Er nutzt das natürlich, um sich jetzt auch nochmal zu profilieren als Protestpartei, als Partei, die soziale Anliegen mitträgt und so weiter. Die Begründung im Parlament war übrigens auf den beiden Seiten eine gegensätzliche. Ich habe die circa zweistündige Debatte gestern vollständig angehört. Die wurde live bei mehreren Fernsehsendern übertragen. Und Marine Le Pen sagte unter anderem, ich nutze hier die Linke als Instrument für unsere Politik. Das heißt, sie sagt, ich stimme dem Misstrauensantrag der Linken. Der Misstrauensantrag kam ja von den Linksparteien. Ich stimme dem zu, beziehungsweise es gab zwei, aber abgestimmt wurde zuerst über den der Linken und der des RN kam dann gar nicht zur Abstimmung, weil der Premierminister schon weg war. Die Linke hatte auch ihrerseits angekündigt, dass sie keinem Antrag des RN, der extremen Rechten, der Neofaschisten, zustimmen würde. Aber da der Linken zur Abstimmung kam, hat Marine Le Pen also erzählt, ich tue hier der Linken keinen Gefallen, sondern ich nutze sie, die Linke, als Instrument für meine Politik, für ihre Erklärung. Umgekehrt, sowohl Eric Coquerel von LFI, also der Wahlplattform Mélenchon, die man als linkssozialdemokratisch-linkspopulistisch bezeichnen kann, als auch Boris Vallot von dem rechteren Flügel der Sozialdemokratie, vom Parti Socialiste, sagten beide, die Regierung hat sich entehrt, weil sie hier seit Wochen und Monaten mit der extremen Rechten rummacht und techtelmechtelt. Und wir sprechen der Regierung auch deswegen Misstrauen aus, weil sie hier die extreme Rechte aufwertet. Das heißt, die Begründungen waren gegensätzlich. Es gab eben nur in dieser halben Stunde, in der abgestimmt wurde, der Abstimmungsvorgang ging 20, 25 Minuten, also in dieser halben Stunde kam es eben vorübergehend zu der Konjunktur, wo von beiden Seiten, aber aus unterschiedlichen Gründen und mit explizit unterschiedlichen Begründungen, zwei Seiten diesem Misstrauensantrag zustimmen.
Lass uns mal ein bisschen noch darauf schauen, was könnte Macron jetzt tun? Also er kann zwar eine neue Regierung einsetzen, aber die hat ja wieder keine Mehrheit und keinen Haushalt, wie ich das sehe.
Also den Haushalt kann die Regierung, der Präsident präsentiert sich ja nicht im Parlament, sondern die Regierung ist im Parlament verantwortlich. Der Präsident geht gar nicht ins Parlament in Frankreich. Aber den Haushalt könnte sie ja, wenn sie nicht stürzt, über den erwähnten Artikel 49.3 durchsetzen. Also die Frage ist nur, welche Regierung sozusagen Misstrauensantrag gefährdet ist und welche nicht. Da gibt es zwei grundsätzliche Möglichkeiten, denke ich mal. Die erste wäre, dass der RN nochmal ein bisschen stärker eingebunden wird, also auch symbolpolitisch nochmal aufgewertet wird. Der RN hat auch schon gesagt, wir lassen den nächsten jetzt erstmal machen, also wir wollen weiterhin nicht mitregieren, aber den nächsten lassen wir erstmal machen. Wir schauen dann, was er uns bietet, wir schauen, was er uns auf den Tisch bringt und wie er uns behandelt, also auch wie wir angesprochen werden durch die Regierung und behandelt werden, entweder als Parias, das Aussetzung, oder eben als Gesprächspartner auf Augenhöhe, so die Eigensicht der extremen Rechten. Das wird da auch als explizites Kriterium benannt. Einer der fünf, die jetzt in der Shortlist stehen, die also als aussichtsreiche Kandidaten auf aussichtsreiche Anwärter auf den Posten des Premierministers gelten, Macron entscheidet dann ja, aber es gibt fünf, die als aussichtsreich gelten. Einer der fünf ist Sébastien Lecornu. Das ist der bisherige Verteidigungsminister, seit mehreren Jahren. Macron-Anhänger. Steht Macron auch nahe, hat einen guten Draht zu Macron. Das würde für ihn sprechen, aus Macrons Sicht natürlich. Aber er ist auch einer, von dem der RN sagt, mit dem könnten wir. Also dieser Lecornu, Sébastien Lecornu, war eine der Figuren, die im Jahr 2023 neben dem bürgerlichen Ex-Premierminister Edouard Philippe und anderen ein geheimen Diner mit Marine Le Pen teilnahmen. Natürlich auch, um Bündnismöglichkeiten längerfristig auszuloten. Das kam erst im Juli dieses Jahres raus, die Diners waren im vergangenen Jahr. Mhm. Da fand man eben unter anderem diese Lecornu. Ein zweiter Anwärter wäre der bis jetzt amtierende Innenminister Bruno Retailleau, der rechtsaußen im bürgerlichen Lager ist, der ursprünglich gar nicht aus der bürgerlichen Hauptpartei kommt, also ehemals ÖVP, jetzt Les Républicains. Da war er seit 2011. Da kommt aber eigentlich von weiter rechts, aus dem Mouvement pour la France, MPF, einer Kleinpartei, die durch den rechtskatholischen bis rechtsextremen Grafen Philippe de Villiers geführt wurde. Die Partei gibt es seit 2018 nicht mehr. Dieser Philippe de Villiers, der Chef dieser Partei war 2022 im Wahlkampf starb. Im Leitungsstab des Wahlkampfs des Neofaschisten Eric Zemmour drin. Also das ist eine zwischen konservativen und rechtsextremen stehende Partei. Retailleau als Premierminister wäre jemand, gegen den er kaum offen opponieren könnte, weil zumindest bei Themen wie Anführungszeichen auf innere Sicherheit, Anführungszeichen auf Ausländerpolitik, würde der RN sich ins eigene Fleisch schneiden, wenn er jetzt offen gegen den opponieren würde, weil da die eigenen Ideen, also zumindest das, was in der Öffentlichkeit davon preisgegeben wird, was davon gesagt wird, weil er den eigenen Ideen widersprechen würde. Eine zweite Option wäre allerdings, also die eine Option ist noch näher den RN einbinden. Die zweite Option wäre zu versuchen, den rechten Flügel der Sozialdemokratie aus dem Nouveau Front Populaire, also aus dem Linksbündnis, dem Wahlbündnis der unterschiedlichen Linkskräfte rauszubrechen. Das versucht Macron ein bisschen, das war schon im September angedacht. Das ist, wird allerdings deswegen schwierig, auch wenn es Leute gibt, die in diese Richtung arbeiten. Auch der frühere Grünen-Vorsitzende, ich komme gleich auf den Namen, der frühere Grünen-Vorsitzende, nicht die jetzige Marine Tondelier, die weiter links steht, aber ihr Vorgänger, der auch Präsidentschaftskandidat für die Grünen war, der sagte schon vorgestern, man müsse jetzt eine neue Mehrheit aus Teilen des Linksbündnisses und Teilen des Macron-Lagers bilden. Da steht er aber ein bisschen allein in seiner Partei. Die Gründe, die dagegen sprechen werden, bis auf eine weibliche Abgeordnete, haben alle Abgeordneten des Parti Socialist dem Misstrauensantrag zugestimmt. Das heißt, das Linksbündnis zeigte da keine Risse. Das Macron-Lager hatte ein bisschen darauf spekuliert, dass der rechteste Teil der frühen Regierungssozialdemokratie, des Parti Socialist, das Bündnis mit der Linkssozialdemokratie, also mit LFI, nicht weiter mitmacht und sagte, Misstrauenspolitik ist verantwortungslos und so weiter. Mhm. Aber selbst der frühere Staatspräsident François Hollande, der jetzt wirklich dezidiert auf dem rechten Flügel der Sozialdemokratie steht, da war mal Staatspräsident mit dezidiert wirtschaftsliberaler Politik, selbst er hat den Misstrauensantrag zugestimmt.
Ja, also das heißt, mit anderen Worten, Macron hat schlechte Karten irgendwie im politischen Spektrum was zu finden. Und wir müssen einfach gucken, wie es weitergeht.
Es kann gut sein, dass er sich weiter durchwurschtelt mit einem Tolerierungsmodell, das seine Höhen und Tiefen haben wird, je nachdem, wie sich der RN auch taktisch und konjunkturell jeweils positioniert. Im Moment hat er eine weitere Wahl nicht, nämlich das Parlament nochmal aufzulösen. Die Nationalversammlung kann er auflösen, aber einmal pro Jahr, laut Artikel 12 der Verfassung. Das heißt, die Option, im Juli kommenden Jahres nochmal das Parlament aufzulösen, die wird sich dann ergeben. Unter Umständen. Im Moment stellt sich aber die Frage nicht. Nur natürlich, wenn er nochmal das Parlament auflöst und dann geht es genauso weiter, dann hat er wahrscheinlich wirklich verspielt. Also die Frage seines Rücktritts wird schon im öffentlichen Raum gestellt, im politischen Raum. Er selber lehnt es klar ab. Aber auch bürgerliche Politiker wie Jean-François Copé, war früher ein konservativer Minister, der sich dann aber Macron anschloss, wie ein Teil der Konservativen, oder Charles de Courson, das ist der große Sparpolitiker des, sagen wir mal, parteiungebundenen bürgerlichen Lagers. Das ist der, der immer jahrelang im Haushaltsausschuss im französischen Parlament vorsaß und Sparvorschläge machte, der aber im Moment manchmal ganz unkonventionelle Dinge sagt. Also dieser de Courson ist auch jemand, der, sagen wir mal, für einen Teil des bürgerlichen Lagers, vielleicht für den nicht ganz orthodoxen Teil spricht. Und die beiden, Copé und Courson, die sagten schon, Macron muss zurücktreten. Das heißt, auch im bürgerlichen Lager taucht diese Musik langsam auf.
Das heißt, lassen wir es mal beim Auftauchen der Musik. Ja. Wir müssen es ja eh abwarten, was dabei rauskommt. Denk, wir werden noch öfters über den Fall sprechen.
Gerne.